Was für ein Tag, Heiligabend. Endlich, denken sich wahrscheinlich die ganzen Kinder, endlich ist Weihnachten. Endlich gibt's gleich Geschenke. Kein Tag im Jahr ist so mit Sehnsucht verbunden wie Weihnachten. Sehnsucht, das hat etwas mit Erwartungen zu tun. Wir kommen ja jetzt aus der Adventszeit, wo es auch um das Warten geht. Warten auf Christus, der in diese Welt kommt, der wiederkommt. Dieses Gefühl ist ja nach Weihnachten eigentlich schon ziemlich schnell vorbei, will aber jedes Jahr wieder neu geweckt werden. Für die Kinder ist es wie gesagt so, dass sie sich hoffentlich auf die Geschenke freuen, wenn es endlich losgeht und man vielleicht eine Lego-Ritterburg bekommt oder ein Playmobil-Piratenschiff. Vielleicht sind die Erwachsenen auch ein bisschen gespannt wenigstens, ob sie noch was bekommen. Hoffentlich ein paar besinnliche Tage. Leider streiten ja auch immer wieder an Weihnachten viele Menschen wegen übersteigerter Erwartungen. Was hat es also mit dieser Sehnsucht auf sich? Es gibt da irgendwo diesen Wunsch nach mehr, so eine Unruhe, Sehnsucht. Sehnsucht ist vom Mittelalter her, da hat man gesagt, das ist die Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Ist ein inniges Verlangen nach einer Person, nach einer Sache, nach einem Zustand. Und die ist mit diesem Gefühl verbunden, ich möchte das unbedingt haben. Und wenn ich das nicht geschenkt bekomme, dann bin ich total unglücklich. Und irgendwann merken wir, ja, Weihnachten, diese Erwartung, immer wieder das Gleiche. Vielleicht manchmal kommt das einem so vor. Die Botschaft von Weihnachten soll uns immer wieder neu Freude machen. Diese Sehnsucht, wie sie in uns gestillt werden kann. Wie ein Verlangen, ein Bedürfnis. Ich will das unbedingt haben. Und dieses Bedürfnis, was an Weihnachten ganz stark ist, das kann man nicht mit Spekulatius und Gänsebraten stopfen, sondern damit kannst du deinen Bauch voll machen, ja, aber dein Herz nicht. Das Herz bleibt leer. Und ich möchte heute mit euch einen Weihnachtstext anschauen, wo es um Sehnsucht geht. Folge deiner Sehnsucht. Folge dem Licht in deinem Herzen. Ich möchte mit euch heute diese Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland anschauen. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem und sie sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem, im Land Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. In diesem Text geht es um Magier, so heißt es hier im griechischen Urtext, die Magier, Magoi. Und in der Übertragung hat man sie Sterndeuter oder Weisen genannt. Aber diese Menschen waren gewiss weder Magier, die sich Gottes und der Welt bemächtigen wollten, noch waren sie Astronomen im heutigen wissenschaftlichen Sinn. auch keine Astrologen, die ins Geheimnis von morgen hineinschauen wollten und dort irgendwelche Erkenntnisse gewinnen wollten. Es waren Menschen, die nach mehr suchten, nach dem eigentlichen Licht, das uns den Weg zeigt, auf dem wir unser Leben gehen müssen. Es waren Menschen, die überzeugt waren, dass die Handschrift Gottes in der Schöpfung eingeschrieben ist und dass wir das nur versuchen müssen, dass wir Gottes Handschrift entziffern können. Sie waren überzeugt, dass es uns gegeben ist, die Spuren Gottes zu finden und uns von ihnen leiten zu lassen, um das wirkliche Leben zu erreichen. Es waren also nicht irgendwelche Abenteurer wie die Weltumsegler der Neuzeit, die sich auf einen Wettkampf begeben hatten. Wer ist als Erster bei diesem neuen König? Das war nicht ihr Blick. Ihr Blick reichte viel weiter. Es waren Menschen, die nach Gott suchten und damit auch nach sich selbst. Sie waren auf der Spur Gottes, der sich ihnen erkennbar gemacht hatte. Um seinetwillen hatten sie sich auf den Weg gemacht, wie Abraham vor vielen, vielen hunderten Jahren vorher. Im Alten Testament heißt es, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Und das ist das, was es auf den Punkt bringt, diese Sehnsucht im Menschen. Augustinus, der große Philosoph, hat durch die Begegnung mit Gott eine völlige Lebenserneuerung erfahren und in seinem Buch Bekenntnisse schreibt er: Zu dir hin, Gott, hast du uns erschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und diese Unruhe, diese Sehnsucht, die war in diesen Weisen am Wirken. Es waren also Menschen, die nach mehr suchten. Sie waren wohlhabend, ganz gewiss, sonst hätte man so eine Reise nicht machen können. Sie kamen aus dem Morgenland, aus dem Osten, wahrscheinlich aus der Region des heutigen Iran und Irak. Sie haben eine Sehnsucht gehabt, die sie auf den Weg gezogen hat. Es waren Menschen, die überzeugt waren, dass sie Gott in der Schöpfung erkennen können. Im Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkünden sein Händewerk. Oder Paulus drückt es aus im Römerbrief, denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden, und zwar an dem, was er geschaffen hat. Gott ist erkennbar in der Schöpfung und weckt eine Sehnsucht in uns. Das war das, was die Weisen ausmachte. Sie haben sich auf die Suche gemacht. Da war ein Stern. Und in diesem Stern ist ein tiefes Geheimnis verborgen in dieser Geschichte. Es erzählt etwas von der bedingungslosen und voraussetzungslosen Liebe Gottes. Was will ich damit sagen? Ein Stern? Dieser Stern, dieses kosmische Ereignis, wird zum Hinweis. Geht, sucht den König der Juden. Mach dich auf. Da gibt es etwas zu finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, welche Konstellationen am Sternenhimmel damals den Ausschlag gegeben haben möge, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Eine Sternkonstellation, da dreht es sich um den Planeten Jupiter und den Stern Regulus. Regulus, dieser Stern, ist der hellste Stern im Sternbild Löwe. Und wenn wir uns das ganz kurz vorstellen, ich möchte das euch vor Augen führen und einen ganz kurzen Abstecher in die Naturwissenschaft machen, um das deutlich zu machen, warum Gott hier schon am Wirken ist. Wir wissen, Licht bewegt sich sehr schnell. Die Astrophysiker und Hobby-Astronomen unter euch, die mögen es mir nachsehen, wenn ich das Ganze hier sehr einfach und vereinfacht darstelle. Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde. Der Abstand zwischen der Erde und der Sonne, der ist, na, wer weiß es, 149 Millionen Kilometer ist die Erde von der Sonne entfernt. Das Licht, was von der Sonne ausgestrahlt ist, braucht 8 Minuten und 20 Sekunden, um die Erde zu erreichen. Es ist so, wenn ich morgens mir also einen Kaffee eingieße, einen Kaffee mache, dann mich vor die Tür begebe und das Ganze ungefähr 8 Minuten und 20 Sekunden dauert, dann ist das, wo ich die Hand auf den Knopf gedrückt habe und nachher draußen die aufgehende Sonne beobachte. Das ist der gleiche Zeitraum. 8 Minuten braucht das Licht von der Sonne zur Erde. Der Stern Regulus, der sehr wahrscheinlich mit dazu beigetragen hat, dass die Weisen sich aufgemacht haben, ist 77,6 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wenn du jetzt ein kleines Matheass bist, dann kannst du dir das selber ausrechnen, wie weit das ist. Wie das Verhältnis ist. 8 Minuten, 20 Sekunden sind 150 Millionen Kilometer. Und 77,63 Jahre ist dieser andere Stern entfernt. Das Licht ist 77 Jahre vorher auf den Weg gegangen. Hat sich auf den Weg gemacht. Das heißt, dass Gott schon dafür gesorgt hat, 77 Jahre vorher, da war noch keine Rede von einem Hirtenchor, von einem Hirten und von einem Chor auf dem Feld, von Engeln, die das gehört haben, oder geschweige denn von einem Gebot, dass der Kaiser Augustus ausgeben würde, oder dass Maria schwanger werden würde, dass Maria überhaupt geboren war. Das Licht vom Stern von Bethlehem hat sich auf den Weg gemacht. Gott hat sein Licht schon auf den Weg geschickt, lange bevor ich geboren wurde. Lange bevor die schlimmsten Dinge im Leben passiert waren. Lange bevor man Erfolg oder Misserfolg hatte, Gott hat seine Einladung schon losgeschickt. Der Stern ist also die Antwort auf die Frage, was hat die Weihnachtsbotschaft mit mir zu tun? Wenn es darauf ankäme, was ich alles richtig gemacht habe und falsch gemacht habe, ob ich gut war oder nicht gut war, dann könnte ich vielleicht Sorgen haben. Aber Gottes Wort sagt uns, er, Jesus Christus, ist zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Was Petrus hier ausdrücken will, ist, schon vor Grundlegung der Erde hat Gott an dich und mich gedacht. Und in dem Moment, wo Christus auf die Welt kam, ist es offenbar geworden. Wir müssen uns diese Szene genau voranschauen hier, die Magier, die sich auf die Suche machen. Sie suchen einen König und treffen zunächst einen völlig anderen König, auch hier ein Vasall, der von Roms Gnaden lebt, Herodes. Herodes war ein sehr grausamer Herrscher. Er hatte mindestens 3 seiner Söhne umbringen lassen, also ein blutrünstiger Mann. Und auf der anderen Seite in unserer Szene ein kleines Kind in einem Stall oder in einem Haus, wie es das Matthäus-Evangelium sagt. Der absolute Kontrast. Herodes will auch von diesem Kind etwas wissen, aber nur um seine Macht zu sichern. Da kommt mir jemand ins Gehege. Die Sehnsucht nach Leben wird erdrückt durch Angst. Angst, dass er seinen Herrschaftsanspruch verlieren könnte. Angst, dass jemand ihm den Platz streitig machen könnte. Der König der Juden, wie ihn die Weisen beschreiben, wird zu einem Konkurrenten. Jesus wird für viele Menschen zu einem Konkurrenten um den Thron. Den Thron in unserem Herzen. Das ist heute leider immer noch häufig der Fall. Wer darf auf dem Thron in meinem Herzen sitzen? Mein übersteigertes Ego oder Christus? Ist Gott ein Konkurrent, der uns Grenzen setzt und unser Leben einengt, den wir am liebsten an die Seite schieben wollen? Das Licht mit der frohen Botschaft konnte Herodes nicht erreichen, weil er Angst hatte vor diesem Gott. Dann haben wir da die zweite Gruppe von Menschen, das sind die Schriftgelehrten, das ist die theologische Elite der damaligen Zeit. Sie müssen es ja wissen und sie wussten es auch. Sie kannten Gottes Wort, aber es entfachte in ihnen keine Sehnsucht. Sie konnten die richtigen Bibelstellen zitieren. Sie zeigten den anderen den Weg, blieben aber selber stehen. Sie gingen nicht mit. Sie hatten keine Sehnsucht, hier weiterzusuchen und ihn zu finden, Gott zu finden. Gottes Wort war nur ein Atlas für ihre Neugier, eine Menge dogmatischer und prophetischer Lehrsätze, die man diskutieren kann, wo man sich über etwas unterhält. Und das ist auch die Gefahr von Kirche heute. Wir reden über die Bibel, über den Glauben, über die Gemeinde, über die Kirche. Es wird zu einem Objekt theologischer Reflexion. Aber die Wahrheit, das Licht ist nicht ein Buch, ist keine Idee und auch keine Institution. Diese Sehnsucht ist nicht durch etwas anderes zu stillen, außer durch Gott allein. Keine Dogmatik, keine Idee von Kirche kann das stillen. Wer das versucht, wird enttäuscht. Wie eben viele Menschen enttäuscht sind von der Idee von Gott oder von der Idee von Kirche oder von der Idee von richtig und falsch. Das Licht der Welt ist eine Person. Und wie heute auch, Es braucht eben Sehnsucht nach Offenbarung. Hier in unserem Text sind es Worte aus dem Propheten Micha. Du Bethlehem im Land Judäa, bist mitnichten die Kleinste. Gottes Wort wird also zur Orientierungshilfe herzugenommen. Christus wird offenbarer, Christus wird erkennbarer. Und das ist die Bibel im besten Sinne. Sie führt zu Jesus, sie führt zu Christus. Wenn wir der Sehnsucht, dem Licht in uns folgen und Gott suchen und in der Bibel Erleuchtung suchen, dann finden wir eine Person, Jesus selbst. Gottes Wort in der Gemeinschaft von Jesu Jüngern dann zu lesen, das führt dazu, dass wir das Ziel unserer sehnsüchtigen Suche deutlicher erkennen können. Und wenn wir diese Szene vor Augen haben und die Worte und Bilder, die auf uns wirken lassen, dann leuchtet auch der Höhepunkt dieser frohen Botschaft von Jesus auf. Wenn man im Matthäus-Evangelium dann weiterliest, dann zeigt es Geschehen von den Weisen auf den Morgenland auf den absoluten Höhepunkt dieses Evangeliums hin. Hier in Matthäus 2, auf der einen Seite Jesus als Baby in einer unbedeutenden Stadt. Und auf der anderen Seite Jesus, wie er am Ende auch einem anderen König gegenübergestellt wird oder dem Repräsentanten des Höchsten in der damaligen Zeit, nämlich Pilatus. Pilatus steht als Statthalter für den Kaiser in Rom. Auf der einen Seite bekommt Jesus Geschenke. Pilatus und seine Jünger machen Jesus nachher andere Geschenke. Hier bekommt er Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auf der anderen Seite bekommt Jesus eine Krone aus Dornen und einen Thron am Kreuz. Und seine Soldaten sind diejenigen, die ihn König der Juden nennen. Das erste Mal sind es die Leute aus der Ferne, die Weisen aus dem Morgenland. Und das zweite Mal die Soldaten, die auf Jesus zeigen am Kreuz und sagen, er ist der König der Juden. Hier wird es hell. Hier wird es dunkel, finster, 3 Stunden lang. Und am Ende, nach dieser Finsternis, sagt ein römischer Hauptmann, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und damit schließt sich der Kreis zwischen Kreuz und Krippe. Krippe und Kreuz sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Sie sagen dir und mir, dass Gott uns liebt, dass dort unsere Sehnsucht Ruhe finden kann. Das war das Ziel der Weisen damals und das ist das Ziel für uns heute, dass wir uns mit diesen Weisen auf den Weg machen. Gott hat Ja gesagt zu dir und zu mir. Gott hat diese Sehnsucht in uns hineingelegt und jedes Geschenk an Weihnachten, das wir aufmachen, soll ein Zeichen dafür sein, auf dieses beschenkt werden von Gott. Jede Freude ein Hinweisschild für die ewige Freude, die wir erwarten dürfen. Ich will enden mit den Gedanken von Karl Rahner, der geschrieben hat, siehe, die Weisen haben sich aufgemacht. Ihre Füße liefen nach Bethlehem, ihr Herz aber pilgerte zu Gott. Sie suchen ihn, aber während sie ihn suchten, führte er sie schon. Sie glauben nicht, dass der Mensch seinen eigenen Schritt unterlassen dürfe, weil Gott ja noch Tausende machen müsse, damit beide sich finden. Ich möchte zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, dass Jesus, das Licht der Welt, in diese Welt gekommen ist. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du vor Grundlegung der Welt entschieden hast, Jesus zu senden. Noch bevor wir etwas falsch gemacht haben, noch bevor wir dir Ja oder Nein zu dir sagen konnten, ich danke dir von ganzem Herzen für Weihnachten. Und ich bitte dich, dass wir mit ganzem Herzen in deine Richtung laufen, dass wir dir vertrauen, dass du sogar unser Suchen nach dir zu deinem guten Ziel führen wirst, wenn wir uns aufmachen und der Sehnsucht in unserem Herzen nach dir folgen. Amen.